Erste Frage. Was ist dein Lieblingsgefährt auf vier Rädern?
Der Marco ist gewieft. Der weiß genau, dass ich für bestimmte Gefährte eine Schwäche habe. Das sind Traktoren. Und wenn ich genug Geld hätte, dann würde ich mir einen John Deere kaufen. Ein John Deere. 6530. Den habe ich auch als Modell. Und ja, macht ja nur Sinn mit einem Bauernhof. Wenn ich keinen Bauernhof habe, dann würde ich gerne ein Bentley fahren.
Der 6530, wer hätte den nicht gerne? Man kennt das. Zweite Frage. Was machst du eigentlich sonst so? Und sonst so?
Und sonst so lebe und arbeite ich in Albelshausen, ein Dorf in der Nähe von Dillenburg, Gießen, Siegen, kennt ihr, ne? Gut, da bin ich in der Kirche angestellt und arbeite in der Kirche und im CVJM als Jugendreferentin.
Wahnsinn, danke. Ich würde gerne noch für dich beten und für uns und dann kannst du starten. Vater, ich danke dir sehr für alles, was du in den letzten Wochen mit der Christine zusammen erarbeitet hast. Und ich danke dir, dass sie hier ist und ich danke dir, dass wir alle hier sein können. Und ich bitte dich, dass du uns alle Sinne, die Ohren, Augen für all das, was du für uns hast durch die Christine, dass du es uns öffnest und uns übersetzt, was das für unser Leben heißt und der Christine einfach jetzt ganz viel Ruhe und Gewissheit, dass du durch sie sprichst, gibst. Amen. Du holst, ja? Okay, dann stehe ich hier noch kurz.
Unterwegs nach Jerusalem, schon damals. Marco hat es am Anfang erklärt, mit diesem Sonntag macht ihr euch auf einen Weg, auf den Weg nach Jerusalem. Ihr geht mit Jesus den Weg nach Jerusalem. Doch schon damals, 500 Jahre vor Christus, da war mal ein Volk unterwegs nach Jerusalem. Das nur am Anfang zur Erklärung, damit ihr euch nicht wundert, weil ich habe keinen neutestamentlichen Text für euch. Und trotzdem gibt es Verbindungen zwischen diesem Weg, den Jesus damals gegangen ist, und diesem Volk, das nach Jerusalem gegangen ist, nämlich das Ziel, Jerusalem. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich nichts von ihr spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn er nicht redet. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich nichts von ihr spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn er nicht redet. Das sind Worte eines Gefangenen. Gefangen in einem Konzentrationslager. Worte, die in einem Gedicht gefasst sind und Worte eigentlich an einem falschen Ort. Wer kann denn in so einer Situation noch hoffen? Wenn du gefangen bist, wenn du Hunger hast und wenn du weißt, dass du bald stirbst, wie kann ein Mensch in diesem Leid noch glauben? Und wie kann sich ein Mensch überhaupt solche Worte ausdenken? Welche Hoffnung hat ihn getragen? Glaube, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Glaube, auch wenn ich nichts sehe. So wie in diesem Gedicht habe ich mir immer das Exil vorgestellt. Dieses Exil, was Gott geschickt hat, was Gott organisiert hat, weil Israel ungehorsam war. Gott schickt feindliche Völker nach Israel und lässt die Bevölkerung gefangen nehmen und wegführen. Israel sitzt gefangen in einem fremden Land, mit einer fremden Religion, mit einem fremden Herrscher. Und alle wollen nur eins, zurück in die Heimat. War es wirklich so? Ein bisschen Geschichte Israels. Zuerst war da das Nordreich. Das wurde 722 vor Christus erobert von den Assyrern. Die komplette jüdische Oberschicht war deportiert worden und durch ein anderes Volk ersetzt worden. Also so ein Bevölkerungsaustausch hat da stattgefunden. Das war das Nordreich, aber die Aufmerksamkeit Gottes lag immer auf dem Südreich, weil da die Hauptstadt war, weil da Juda war, also es war Juda, und dort lebten auch die Nachkommen Davids. Doch auch Juda war ungehorsam und Gott richtete sein Volk. Er nahm ihnen das Land, den König und die Hauptstadt Jerusalem mit dem Tempel. Und das waren alles Zeichen ihrer Religion, Zeichen ihrer Identität. Das hat sie ausgemacht. Ihr Land, das Gott ihnen versprochen hat, ihr König und Jerusalem mit dem Tempel als Ort der Gottesbegegnung. Und 200 Jahre, nachdem das Nordreich erobert worden war, kamen diesmal die Babylonier an die Macht und haben dann Jerusalem erobert mit dem König und der Hauptstadt und dem Tempel. Dieser König hieß Nebukadnezar, das war der König von Babylon. Und Nebukadnezar hat den König Jojakin, König von Juda, mitsamt der Oberschicht ins Exil verschleppt. Aber anders als im Nordreich gab es keinen Austausch der Bevölkerung. Juda lag brach. Es war zerstört und frei für Raubzüge. Nur vereinzelt waren da noch ein paar Siedlungen, wo Menschen weiter gelebt haben. Also König Jojakin und die Oberschicht sind im Exil in Babel. Und zuerst haben alle auf eine schnelle Rückkehr gehofft. Aber das Exil sollte 70 Jahre dauern. So schlimm das jetzt auch klingen mag, war das gar nicht. Denn das Volk lebte in Babel recht komfortabel. Die Israeliten durften ihre Religion weiterhin ausüben. Sie hatten eigene Ortschaften. Und wenn ein Volk in der Fremde ist, dann halten sie natürlich zusammen und leben da weiter, so als wenn es ihr eigenes Land wäre. Und es ging ihnen wirtschaftlich wirklich gut. Sie durften Häuser bauen, sie durften Handel treiben. Ihnen fehlte nichts. Und manche Israeliten haben es in den 70 Jahren sogar zu einer wohlhabenden Stellung geschafft. Aber dann, nach 70 Jahren dringt die Nachricht zu ihnen durch. Die Perser sind an die Macht gekommen. Und sie haben den Babylonierkönig verdrängt, sie haben ihn besiegt. Und jetzt ist Kyros an der Macht, der Perserkönig. Und dieser Kyros hat ein Edikt erlassen. Ihr habt die Erlaubnis, zurück in eure Heimat zu kehren. Ihr seid freie Menschen. Ihr dürft jetzt nach Hause. Gab es das nicht schon mal in der Geschichte Israels? Damals hieß das Exil Ägypten. Und zugegeben, die Situation war härter. Die Israeliten, Israel musste arbeiten für einen fremden Herrscher. Aber irgendwann gewöhnt sich der Mensch an eine bestimmte Situation. Denn wenn du Sklaveneltern hast und ein Kind dieser Sklaveneltern bist, bist du automatisch auch Sklave. Und in dieser Zeit, in diesen 400 Jahren Knechtschaft, sind so manche Generationen geboren und wieder gestorben. Und irgendwann denkt sich ein 14-jähriger Sklave, wir haben doch schon immer in Ägypten gewohnt. Und wir haben schon immer einem fremden Herrscher gedient. Das ist normal, das ist mein Leben, es war nie anders. Doch eines Tages entsteht eine Bewegung im Volk. Eine Bewegung, die sich denkt, hier läuft etwas falsch. Wir sollten gar nicht hier sein. Wir sind Gefangene. Und dieser Herrscher da oben, das ist nicht unser Gott. Wir sollten gehen, weg in ein neues Land. In ein Land, das uns gehört. Gott hat sein Volk gerufen. Raus aus der Knechtschaft von Ägypten. Aber genauso raus aus der Routine. Raus aus der Versorgung, die sie dort hatten. Raus aus der Sicherheit. Raus aus Ägypten in ein unbekanntes Land. Dieser Neuanfang hatte viel Ungewissheit. Aber dieser Neuanfang hatte auch eine große Verheißung. Ich will euch führen in ein neues, gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und ich werde mit dir sein. So steht es in Exodus 3 und so sagt es Gott zu Mose. In der modernen Bibelwissenschaft, da wird diese Exilzeit in Babylon auch als zweiter Exodus bezeichnet. Der erste war der Exodus von Ägypten und der zweite ist dieser von Babylon. Und dieser Exodus, der zweite, der ist noch viel bedeutender als der erste. Also, die Bevölkerung vom Südreich Israels ist noch im Exil. Sie stehen vor einer Entscheidung. Gehen oder bleiben. Neues wagen oder in Sicherheit leben. Und in diese Zeit der Entscheidung spricht der Predigtext. Ich lese Jesaja 43, die Verse 14 bis 21. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Und zur Klage wird der Jubel der Chaldäer. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Soweit der Text. Dieser Text aus dem Jesaja-Buch ist ein feuriger Aufruf, Babel zu verlassen. Dieser Text ist ein Aufruf, zurück nach Israel zu kehren. Denn viele Israeliten wollten nicht nach Hause. Im Exil ließ es sich gut leben. Es ging ihnen wirtschaftlich gut. Und sie hatten alles, was sie zum Leben brauchten. Und sie wussten doch, wie es in der Heimat aussieht. Das war ein kaputtes Land, verwüstet. Und ein König gab es auch nicht mehr. Wer soll denn dann den Ton angeben? Und wer will überhaupt von uns zurück? Und tatsächlich war es nur ein Teil des Volkes, das zurückgegangen ist. Sie waren befreit, aber nur ein Teil ging zurück und der andere blieb im Exil für immer. Und weil Jesaja das befürchtet hat, schreibt er diesen Text. Dieser Text, der will Gott wieder attraktiv machen. Gott selber und seine Pläne. Er will das Volk locken. Er will dem Volk Gottes Pläne vor die Augen malen. Und deshalb beginnt der Schreiber des Textes mit einer ausführlichen Beschreibung von Gott. Da steht, ich bin euer Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer von Israel, euer König. Gott ist der Erlöser, er ist der Schöpfer und er will sogar ihr König sein. Also brauchen die Menschen, also Israel braucht gar keinen Mensch mehr auf dem Thron, das macht jetzt Gott. Und das ist Gottes Selbstvorstellung. Ich habe euch befreit, ich habe euch im Exil nicht vergessen. Ja, ihr wart ungehorsam, aber ich habe euch vergeben. Und das gehört alles zu meinem Plan, aber jetzt geht es weiter. Eure Geschichte geht weiter. Und sie geht weiter, nicht hier im Exil, sondern in dem Land, was ich euch gezeigt habe. In Kanaan, es geht weiter in Jerusalem. Kommt doch zurück. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Das ist Gottes Aufruf. Aber Gott befiehlt nicht einfach, ohne eine Verheißung auszusprechen. Und deshalb spricht Gott dann diesen gigantischen Satz. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das ist interessant. Ich habe mal von einem Wissenschaftler gehört, dass die Juden sich in ihrer Geschichte wie Ruderer fortbewegen. Ruderer bewegen sich rückwärts nach vorne. Also wenn ich jetzt ein Ruderer bin und will dahin, dann würde ich so machen. Mit zwei Händen rudert sich's besser. Sie haben die Fahrtrichtung immer im Rücken. Und sie sehen, wo sie herkommen. Und genauso soll angeblich ein Jude leben. Er denkt immer an die Vergangenheit, an alles, was Gott in der Vergangenheit macht und kriegt dann Mut für die Zukunft. Die Zukunft kann er aber nicht sehen. In dem Moment muss er auf Gott vertrauen. Aber weil Gott schon in der Vergangenheit gut gehandelt hat, wird er das auch in Zukunft machen. Dieser Text lässt aber eine andere Perspektive erkennen. Da steht ja, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Ja, warum sollen die Israeliten auf einmal ihre Vergangenheit vergessen? Ich glaube, sie sollen nur diese 70 Jahre in Babylon vergessen. weil sie ja eigentlich keinen Grund hatten zu gehen, sollten sie trotzdem Babylon vergessen und verlassen. Ja, warum sollten sie auch das schöne Babylon verlassen? Warum sollten sie zurückgehen in ein kaputtes und in ein zerstörtes Land? Aus dem Grund, weil Gott sagt, ich will Neues schaffen. Er sagt, das ist nicht mein Plan mit euch, dass ihr in Babylon bleibt. Das ist nicht das Leben, was ich mir für euch ausgedacht habe. Ich will etwas ganz Neues schaffen. Und dieses Neue, das wächst schon auf. Seht ihr das denn nicht? Ich habe euch doch schon befreit. Ich mache Wege, wo keine Wege sind. Ich mache Wege in der Wüste und Wasserströme, wo es eigentlich trocken ist. Manche von ihnen waren offen für Gottes Wege. Manche waren offen für das Neue. Manche vertrauten Gott und nahmen den schwierigen Weg. Den Weg aus der Sicherheit raus. Raus aus dem Wohlstand. Den Weg in ein brachliegendes Land. Den Weg in ein kaputtes Jerusalem. Manche von ihnen wagten den Neuanfang, auch wenn er schwierig war. Und manche sahen die Pflanze, die da aufwächst. Die anderen blieben im Exil. Wo lebt ihr? Seid ihr im Exil oder im neuen Land? Lebt ihr in der Sicherheit oder lasst ihr euch rufen? Seid ihr unterwegs in das neue Land? Seid ihr unterwegs nach Jerusalem? Reicht euch wirtschaftlicher Komfort oder wollt ihr Gottes Idee leben? Habt ihr einen Blick für das Neue, das Gott schaffen will? Ich hatte in Marburg einen Mitstudenten, der hatte die Gabe des Out-of-the-Box-Denkens. Englischer Begriff für die Gabe, außerhalb bestehender Muster zu denken. Das heißt, anders zu denken. Das heißt, kreativ zu denken. Dinge von einer anderen Perspektive zu betrachten. Das heißt, neue Wege einzuschlagen. Neues zu sehen. Und Gott stellt sich in diesem Text als der beste Out-of-the-Box-Denker dar, den es gibt. Er sagt, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Und immer wenn dieses Wort siehe in der Bibel kommt, dann heißt es aufgepasst. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Jetzt müsst ihr genau zuhören. Und dieses siehe, das steht genau vor diesem Satz. Das ist das Wichtigste an dem Text. Gott will Neues schaffen. Gott will neue Dinge schaffen, die sich kein Mensch ausdenken kann. Gott will uns überraschen. Was ist unsere Aufgabe dabei? Fragen und schauen, wo dieses Neue passiert und sich dann rufen lassen. Mit offenen Augen und offenem Herzen vor Gott stehen und erwartend gucken, was er schon plant. Lebendig bleiben, beweglich bleiben. Und dann schaut euch diese Pflanze an. Es ist Gottes Pflanze. Auch wenn es vielleicht gar nicht ist, was du erwartet hast. Vielleicht ist es eine ganz andere Pflanze, als du dir gewünscht hast. Gott steckt doch voller Überraschungen, aber du wirst begeistert sein. Dieses Neue, das kann Gott in den verschiedensten Bereichen schaffen. Zum Beispiel in Bezug auf ihn selbst. Gott, Neues von Gott. Ich denke dabei an ein Lied von Johannes Falk, Mona Lisa heißt das einfach. In diesem Lied singt Johannes Falk, du bist meine Mona Lisa, weder schlicht noch sentimental. Ein 360-Grad-Panorama, auf Stein gemalt, monumental. Dieses berühmte Bild, die Mona Lisa von Da Vinci. Sie gilt als das bekannteste Kunstwerk der Welt und kein anderes Kunstwerk wurde so oft besucht wie die Mona Lisa. Und Johannes Falk gibt sich bei diesem Lied in die Rolle des Betrachters und er entdeckt bei jedem Blick Neues. Er geht vor und zurück und guckt noch um die Ecke. Es ist für ihn ein 360-Grad-Panorama, weil es ihn nicht loslässt. Darf Gott auch so eine Mona Lisa sein? Faszinierend schön. So faszinierend, dass ich zweimal, dreimal, viermal immer wieder hingucke. So faszinierend, dass ich vielleicht auch mal alte Überzeugungen hinter mir lasse und neu hinschaue. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da stehe ich vor Gott und sage ihm einfach, das kommt dann einfach so, eigentlich kenne ich dich gar nicht. Wer bist du? Ich habe so einiges von dir gehört, ich habe so einiges von dir gelesen und ich bin in manchem auch festgefahren und ich glaube auch manche lügen über dich, auch wenn ich das nicht will. Aber wer bist du wirklich? Ich will dich mal wieder neu kennenlernen. Ich will noch einmal von vorne mit dir anfangen. Und dann beginnt ein Prozess und ich lese wieder was und frage weiter und das ist immer wie neu. Und geholfen bei diesem Prozess, Gott neu zu sehen, haben mir vor allem Bücher von Autoren, die nicht so sind wie ich und die nicht so aufgewachsen sind wie ich, also fern vom Pietismus und fern vom Evangelikalismus, heißt das so? Also Autoren, die gar nicht aus meiner Prägung kommen. Ich habe Bücher von Kirchenfremden gelesen, die sich aber auch Gedanken machen können über die Bibel und über Gott. Ich habe Bücher vom Papst gelesen, auch wenn er nicht evangelisch ist. Das war für mich sehr bereichernd. Und manchmal habe ich den Autoren zugestimmt, manchmal haben sie mich geärgert und ein anderes Mal habe ich gesagt, das sehe ich aber ganz anders. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe wieder Neues entdeckt. Ich habe wieder Neues gesehen. Was ist mit neuen Blicken in Bezug auf Menschen, auf andere Menschen? Kann Gott Neues in anderen Menschen schaffen? Oder kann er mir helfen, neue Blicke auf sie zu wagen? Ich bin vor 8 Monaten in dieses Dorf gezogen, Eibelshausen im hessischen Hinterland. Und das war gar nicht so leicht. Ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Missionar, der in sein Missionsland kommt zum ersten Mal. Die sprechen platt. Und wenn man nicht aufpasst, versteht man nichts. Und dann haben sie eigene Sitten und dann eigene Geschichten, weil die ja schon immer dort gelebt haben und ganz viel Insiderwissen, wo ich immer nachfragen musste. Und am Anfang wurden mir auch Geschichten über Menschen erzählt, die ich noch gar nicht getroffen hatte. Und dann immer so, ja, mit dem und dem ist dein Vorgänger nicht gut klargekommen, aber mach dir mal selber ein Bild von denen. Und das Krasse, als ich den Menschen dann begegnet bin, dann waren die ganz anders, als sie mir beschrieben wurden. Und ich komme mit ihnen klar. Ich mag sie. Und zum Glück habe ich das, was ich vorher über sie gehört habe, konnte ich rechtzeitig fallen lassen und ihnen offen gegenübertreten. Und dann war ich ganz überrascht, was für wundervolle Menschen das sind. Deshalb meine Frage an euch. Gebt ihr Menschen noch eine zweite Chance? Versuchen wir Neues zu sehen oder sind Menschen manchmal auch schnell abgehakt und bin ich in der Lage, meine Meinung auch über sie zu verändern? Als ich in Tabor vor 5 Jahren angefangen habe zu studieren, da war ich schüchtern, unscheinbar und eigentlich nicht da. Und viele meiner Mitstudenten haben dann nach 3 Jahren mir immer gesagt, Christina, hey, wo warst du denn im ersten Semester? Wir haben dich gar nicht wahrgenommen. Warst du schon immer hier? Und ich bin nach diesem ersten Semester bin ich wohl irgendwie aufgetaut, aber genau aus diesem Grund, weil Menschen einen zweiten Blick auf mich gewagt haben. Sie haben mich nach diesem ersten Blick, der vielleicht langweilig war, nicht stehen gelassen. Und als ich mich am Ende des Studiums von einer guten Freundin verabschieden musste, da hat sie mir gesagt, Christine, es tut mir leid, dass ich dachte, du bist langweilig. Ich habe das am Anfang immer gedacht und ich habe mir keine Zeit für dich genommen, weil ich dachte, du bist uninteressant. Und dann hat sie mir gesagt, du bist gar nicht langweilig und ich bin dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Das fand ich nett. Also bleibt offen gegenüber den Menschen und schaut zweimal hin und entdeckt Neues. Und zuletzt, was ist mit Neuem in Bezug auf dich? Bist du auf dem Weg nach Jerusalem? Bist du unterwegs in das neue Land? Die Bewohner, die waren im Exil, weil sie ungehorsam waren. Und Gott konnte das nicht dulden und musste handeln. Dann hat er aber den Menschen vergeben. Gott vergibt. Und sein Wunsch an die Israeliten war, lasst dieses Leben hinter euch, ich will neu mit euch anfangen. Ich habe euch vergeben, ich habe den Ungehorsam vergessen. Lässt du dir vergeben? Lässt du deine Fehler fallen und fängst du neu an? weil Gott nur Neues schaffen kann, wenn wir Altes loslassen. Er vergibt dir, kannst du dir auch selber vergeben und dich aufmachen? Denn nur so entsteht die Möglichkeit eines Neuanfangs. Mit dieser Predigt will ich euch herausfordern. Und ich wünsche mir, dass ihr aus eurer Gewohnheit und aus eurer Sicherheit rauskommt. Ich wünsche mir, dass ihr manchmal eure Komfortzone verlasst. Ich wünsche mir, dass ihr Neues wagt. Dass ihr Neues seht in anderen Menschen, in euch. Und vor allem wünsche ich euch, dass ihr Gott immer wieder neu kennenlernt, weil er es ist, der Neues schafft. Ich will euch ermutigen, auf seinen Wege zu schauen. Ich will euch ermutigen, offen zu bleiben. Ich will euch ermutigen, anders zu denken. Das ist ein spannender Prozess, der kein Ende hat, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Deshalb bleibt in Bewegung, lebt in Erwartung, wagt neue Blicke auf Gott, auf andere und auch auf dich selber. Werdet zu Out-of-the-Box-Denkern, denn Gott sagt, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Amen.